Radio 1, nur für Erwachsene.
In Frankfurt am Main, da trifft sich dieses Wochenende eine ehrenwerte Gesellschaft, nämlich die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Also die spielen da quasi 3 Tage lang unser Scannerspiel. Sie trennen pseudowissenschaftlichen Quatsch von Dingen, die sich beweisen lassen. Diese Forscher sind also alle Skeptiker, die lassen sich keine Beeren aufbinden und lachen sich kaputt über Verschwörungstheoretiker und Gespensterforscher. Wir von der Lügenpresse, ja, müssen diese gleichgeschalteten Meinungsmanipulatoren ja leider zu Wort kommen lassen, weil wir ja, wie Sie wissen, vom amerikanischen Militär dazu verpflichtet werden, als Teil des geheimen Marshallplans, von dem ich Ihnen hier leider keine Daten, keine Details verraten darf, aber Sie wissen ja, worum es geht. Und wissen Sie, wer der schlimmste Skeptiker von allen ist?
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft. Und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt, Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1, die Profis.
Moin Marc. Marc, bist du noch da? Warum höre ich dich nicht? Weil ich dich noch nicht scharf gestellt habe. Jetzt bist du total scharf.
Jetzt bin ich total scharf. Ja, das waren höhere Mächte, Reptilienmenschen, die Sendung verhindern wollen.
Ja, wahrscheinlich, Reptilienmenschen, genau. Sag mal, es ist für dich wahrscheinlich ganz schön, so unter Gleichgesinnten zu sein, ne? Unter Wissenschaftlern, die also alles entlarven, was sich nicht beweisen lässt. Aber diese Wissenschaftsverehrung, die da stattfindet, ist das nicht auch ein bisschen viel des Guten manchmal?
Ja, das haben wir uns auch gerade gefragt und mussten selber schmunzeln. Ich komme gerade aus einem Vortrag. Ich bin ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, auf dem Gelände der Uni Frankfurt. Westend-Gelände kann ich sehr empfehlen. Da ist eine nackte Nymphe, aus der sich Wasser ergießt und schöne Bäume. Also eine geradezu pittoreske Landschaft hier. Und da hat die Kollegin erzählt, wie das entstanden ist, dass man Albert Einstein und so, das den jeder kennt und jeder E ist gleich MC Quadrat kennt, aber gar nicht so ganz genau weiß, was es damit auf sich hat, und hat schöne Fotos von ihm gezeigt. Nicht das Foto, wo er im Alter von 72 die Zunge rausstreckt, dieses berühmte ikonografische Bild, sondern auch eins, wo er vor seinem Haus in Princeton sitzt mit so riesigen Puschelschlappen, also so lächerliche riesige Puschelschlappen, und ein anderes, wo er am Meer ist und so aus heutiger Sicht etwas feminine Strandsandalen trägt. Und da sieht man eben dieses Gefälle. Die Menschen möchten aber jetzt gerne diesen quasi Heiligen da sehen, den Einstein, der alles wusste und alles konnte. Und das hat sie nachgezeichnet anhand des Überganges von religiösen Ansichten zu wissenschaftlichen, und dass die Leute sich immer noch danach sehnen, irgendwelche Reste von den Leuten aufzubewahren, was ich gar nicht wusste. Zum Beispiel von Galileo Galilei ist der Mittelfinger ausgerechnet seiner rechten Hand jetzt im Museum der Geschichte der Naturwissenschaften auf einer kleinen Marmorsäule montiert. Ausgerechnet der Mittelfinger, mit dem man also den Stinkefinger zeigt, denen, die halt Quatsch erzählen. Und es sind auch noch ein Wirbel und 2 weitere Finger im Umlauf. Man weiß bis heute nicht, wo die sind. Immerhin hat man Einsteins Gehirn gefunden. Das hatte jemand auch aufbewahrt, allerdings angeblich, um damit Dünnschnitte zu machen. Wir vermuten aber auch, dass das nur so eine quergelegte Form von Reliquienverehrung sein könnte, weil in dem Gehirn irgendwelche Informationen stecken, die eben einen erhöhen und schlauer und besser machen, so wie in der Religion das ursprünglich auch gedacht
war. Faszinierend. Also wenn wir in Einsteins Pantoffeln durch die Gegend laufen, dann sind wir auch alle sehr, sehr schlau. Marc, ich habe ein Thema gelesen, einen Vortrag, der lautete in der Überschrift 100.000 Euro für den Beweis der Existenz des Masernvirus. Worum ging es denn da?
Das war der Kollege David Badens, Doktor, also Medizindoktor sozusagen, also ein echter Arzt. Der hat vielleicht etwas leichtfertig im Internet gelesen, dass jemand behauptet, die Masern gibt's überhaupt nicht, die kämen daher, dass man irgendeine schlechte Erfahrung im Leben macht, dadurch wird die Haut dünn, und zwar nicht im symbolischen Sinne, sondern im wörtlichen Sinne. Dadurch wird die Haut dünn, und dieses Dünnwerden der Haut, wenn das wieder heilt, dadurch entstehen Masern. Also ergibt jetzt auf den ersten Blick nicht viel Sinn. Und dann stand aber da, man kann 100.000 Euro kriegen, wenn man beweist, dass es das Masernvirus gibt. Daraufhin hat er sich das bestätigen lassen von diesem übrigens leider promovierten Biologen, und der hat dann geschrieben, ja, meine ich genau so. Daraufhin hat er die wichtigsten wissenschaftlichen Veröffentlichungen, unter anderem die Entdeckung des Masernvirus und ein paar neue Veröffentlichungen zusammengestellt, hat sie ihm gesendet. Dann hat er gesagt, nö, das glaube ich jetzt aber immer noch nicht. Und dann hatte ein Gericht das festgestellt, es ging durch alle Instanzen, und im März 2015, also vor ganz kurzer Zeit, wurde dann tatsächlich entschieden, das Masernvirus gibt es wirklich, der Beweis ist gültig, und dieser Masern-Abstreiter, der muss jetzt das Geld bezahlen. Das will er natürlich nicht. Deswegen überlegt man jetzt, ob man das einpfändet, dass man ihm also irgendwie das Auto oder das Haus pfändet, damit er auch mal gerade steht für seine wirklich grauenhaft böse Wette. Denn was vielleicht manche Hörerinnen und Hörer nicht wissen, die Masernviren, die können auch im Körper bleiben. Wenn man ganz klein ist, unter ein Jahr, dann kann man dagegen nicht richtig impfen. Dann muss man sich darauf verlassen, als ganz kleines Kind, dass die anderen geimpft sind. Sonst kann man krank werden. Und die Krankheit kann dann irgendwann ausbrechen. So, weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn man 7 ist oder 10 ist, dann kann man nicht mehr sprechen, kriegt starke Krampfanfälle, wird ein Pflegefall und stirbt auf jeden Fall. Es ist eine häufig tödliche Erkrankung. Und deswegen fand ich das sehr, sehr gut, dass der Kollege Badens da wirklich den Weg gegangen ist. Ich fand es sehr erschütternd. Er ist mit zwei Personenschützern angekommen, weil er Todesdrohungen erhalten hat von den Masernabstreitern. Und es war so eine Mischung aus sehr, sehr, sehr gruselig und sehr, sehr, sehr mutig. Also da kann man sehen, es geht also nicht nur um Wissenschaftlerverehrung mit einem etwas grotesken und bizarren Unterton, sondern auch darum, dass man der Wahrheit mit persönlichem Einsatz manchmal auch Raum verschaffen muss.
Aber schlimm natürlich, dass jetzt schon Gerichte darüber entscheiden müssen, ob wissenschaftliche Beweise korrekt sind oder nicht. Marc, du selbst, hast du deinen Vortrag schon gehalten? Der lautete: mit skeptischem Denken dem Tod auf der Spur?
Ja, den habe ich schon gehalten. Da habe ich die Fackel für Professor Otto Prokop, der in Ostberlin der Chef der Rechtsmedizin, in der Gerichtsmedizin in der Charité war, und habe mal seine ganzen skeptischen Leistungen erzählt. Unter anderem, wie er mal rausgefunden hat, dass Auren, die man nämlich fotografieren kann mit einer Kirlian-Kamera, dass die zwar durchaus existieren und auch veränderbar sind durch Bergkristalle und über eine tote Katze springen, nur dass das auch funktioniert, wenn man einen Stein über eine tote Katze wirft und dann hat der Stein irgendeine andere Aura, mal mehr, mal weniger. Kurz gesagt, es hat überhaupt nichts mit Lebensenergie zu tun, sondern es sind einfach nur Gasentladungen und ganz viele andere tolle Fälle, die er mal gezeigt hat. Beispielsweise, wie man rauskriegen kann, ob eine Strangmarke wirklich eine Strangmarke ist. Oder aber auch, was ich ganz, ganz toll fand, was leider vergessen wurde, eine schöne Arbeit. Da ist er in die damals noch Irrenanstalten genannten Anstalten gegangen, also psychiatrische Kliniken, und hat mal geguckt, ob es irgendwelche messbaren, sozusagen, wie man früher gesagt hätte, vor über 100 Jahren, rassekundlichen Merkmale gibt, die diese Menschen von anderen Menschen unterscheidet, und hat er festgestellt, gibt es nicht. Also ein ganz humanistischer, aufklärerischer, menschenfreundlicher und immer durch Experimente beweisender Mann.
Genau wie du. Marc, herzlichen Dank. Tschüss.
Das war Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.